Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, herzlich willkommen zu einer Frühlingsfolge tatsächlich der Nachwuchsfragen. Heute zum Thema Promoviertendaten und die Frage, was Promoviertendaten leisten können. Ein, wie ich finde, für Postdocs wichtiges Thema, gerade auch und vielleicht besonders in Zeiten von Ich-bin-Hanna-Debatten, von Debatten um die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und Ähnliches. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass wir hierfür unseren Gast Dr. Kolja Brides gewinnen konnten vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Du, Kolja, bist, wie ich finde, aus ganz vielen Gründen für das Thema prädestiniert, also die statistischen Daten zur Postdoc-Phase. Denn du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Befragungen des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses. Du leitest seit 10 Jahren das Forschungsvorhaben Karrierenpromovierte. Also allein deshalb bist du, so scheint es mir, schon ziemlich einschlägig für unseren Podcast. Und schließlich leitest du seit 2017 das Projekt NACAPS, über das wir heute vor allem sprechen wollen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag.
Bevor wir jetzt direkt einsteigen, will ich ganz kurz noch was vorschalten, und zwar die Information, dass ich vorab mit dem Leiter der Koordinierungsstelle für Nachwuchsinformation hier in Deutschland, Unicon, gesprochen habe, dem Leiter Dr. Jens Brauer. Und der hat so ein paar Informationen mir noch gegeben, also auch zur Frage, warum braucht es eigentlich Promoviertendaten? Was ist sinnvoll? Was gibt es auch an Universitäten? Wie kann man Daten vielleicht auch zusammenführen? Das fließt hier und da heute in das Gespräch ein. Ich hoffe, ich markiere es an den Stellen, an denen ich dran denke. Und ansonsten wollen wir wirklich jetzt mit NACAPS loslegen. Ich habe gesehen, das DZHW hat in einem der letzten Briefe, also so eine Art Publikation oder Newsletter im letzten Jahr, die Ich-bin-Hanna-Debatte aufgegriffen und darin auch die Beschäftigungssituation von jungen Forschenden eben mit Hilfe der NACAPS-Daten empirisch untersucht und in einem anderen DZHW-Brief ganz besonders auch die Karrieren Promovierter mal in den Blick genommen. Was also ist NACAPS, was kann NACAPS?
Ja, NACAPS ist ein relativ großes Projekt, muss man sagen, das wir am DZHW bei uns seit 2017 aufbauen oder aufgebaut haben, im Zusammenspiel mit Universitäten. Insgesamt sind es inzwischen über 60 promotionsberechtigte Hochschulen in Deutschland, die uns dabei unterstützen bei den Befragungen, die wir vor allem machen, von Promovierenden und dann später auch Promovierten. Wir beobachten diese Leute also mehrmals oder befragen sie mehrmals im Karriereverlauf und thematisieren da ganz verschiedene Sachen. Also natürlich geht es einmal um die Situation während der Promotion, die Finanzierung, die Betreuung, alles Mögliche, was sozusagen sich rein rund um die Bearbeitung der Promotion handelt. Aber wir gucken uns auch an, wie die Lebenssituation ist. Also wie ist so die private Situation, hat man Familie? Das sind so Punkte, die für uns auch von besonderer Bedeutung sind, um quasi auch ein umfassendes Bild zu zeichnen, um dann eben auch entsprechend Aussagen treffen zu können, wie geht es den Promovierenden, auch den verschiedenen Gruppen, also wie geht es Promovierenden mit Kind zum Beispiel oder so etwas. Das sind alles Fragen, die uns natürlich sehr bewegen und die eben auch viele andere bewegen. Du hast ja schon Ich-bin-Hanna angesprochen. Das ist natürlich etwas, was sozusagen im Moment ganz besonders im Fokus steht. Aber wir adressieren halt unter anderem auch das Thema Gesundheit, mentale Gesundheit.
Mhm. Und wie sprecht ihr die Leute, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an?
Das machen wir eben vor allem im Zusammenspiel mit den Universitäten, die kontaktieren die Befragten sozusagen zum allerersten Mal, laden dann zu den Erhebungen mit ein. Und danach können wir die Leute selber befragen, weil die uns ihre Adressen hinterlassen. Das ist also entsprechend auch alles datenschutzkonform, sodass wir da quasi einen guten Weg gehen können, um diese Leute zu kontaktieren und eben entsprechend Informationen zu sammeln und zu bekommen und dann eben auch später auswerten zu können in zum Beispiel diesen DZHW-Briefen.
Ihr befragt die aber mehrfach, richtig? Ist ja eine Längsschnittstudie.
Genau, Längsschnitt bedeutet, dass wir wiederholt die gleichen Leute befragen. Also das heißt, wir machen nicht nur eine Erhebung, sondern im jährlichen Abstand fragen wir natürlich nach Veränderungen. Also Promotionsfortschritt ist natürlich ein Thema dabei, aber eben auch hat sich was verändert in der privaten Situation, in der Betreuungssituation. Das sind Themen, die wir dann immer wieder adressieren, um eben Veränderungen beobachten zu können, um eben gucken zu können, unter welchen Umständen gelingt zum Beispiel ein Promotionsfortschritt, unter welchen Umständen gelingt er möglicherweise auch nicht oder nicht so gut. Was sind Faktoren für möglicherweise einen erfolgreichen, schnellen Abschluss eben auch? Was sind Dinge, die dabei behindern? Und dann eben auch im Nachgang wollen wir eben auch die Leute nachverfolgen, um zu schauen, was passiert dann im Anschluss an die Promotion? Wie gestalten sich denn die Karrierewege weiter? Denn wir wissen ja auch, viele Leute bleiben ja gar nicht in der Wissenschaft.
Genau. Das heißt, ihr bekommt aber immer die gleichen Leute, die mitmachen, also die wirklich die Fragen beantworten.
Genauso ist es. Also das sind die Leute, die sozusagen das erste Mal kontaktiert werden, werden dann jährlich weiterverfolgt und in jährlichen Erhebungen immer wieder kontaktiert und um Teilnahme gebeten. Ist natürlich alles freiwillig. Das heißt, es machen auch nicht immer alle mit, aber eben doch genügend, um eben solche Entwicklungen beobachten zu können und eben auch die Rahmenbedingungen für diese Entwicklung mit in den Blick nehmen zu können. Und das ist eigentlich sozusagen der große Mehrwert auch gegenüber anderen Studien, die halt einmal schauen, wie sieht es denn jetzt eben aus und dann natürlich nicht so genau sagen können, warum kommt es zu Veränderungen, warum kommt es nicht zu Veränderungen. Das kann man natürlich viel besser in den Blick nehmen, wenn man solche individuellen Verläufe eben auch beobachtet.
Gut, das heißt, es machen mehrfach die gleichen Leute mit, liefern Daten. Das ist ja deutschlandweit eine Studie, die deutschlandweit durchgeführt wird, auch an der Uni Hannover. Hast du so Zahlen im Kopf, wie viele an der Uni Hannover mitmachen?
Die Zahlen habe ich jetzt tatsächlich nicht exakt im Kopf, aber es sind schon etliche hundert. Mhm. Also die Uni Hannover hat beim ersten Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über 1000 Leute eingeladen. Das heißt, man kann eben, und das ist das Schöne daran, auch hochschulspezifisch sich Entwicklungen angucken. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein gewisser Mehrwert. Wir schauen natürlich vor allen Dingen als DZHW auf die Gesamtperspektive. Unsere Daten gehen zum Beispiel ein in den Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, der alle 4 Jahre erscheint. Das ist ein großer Bericht der Bundesregierung, wo zur Situation des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses, über den Begriff kann man sich natürlich streiten, aber so heißt er eben offiziell immer noch, dieser Bericht, über diese Situation berichtet wird und geguckt wird, wie ist da die Lage, um eben auch entsprechend Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Da haben wir jetzt quasi beim letzten BUWIN, so heißt er abgekürzt, 2021 das erste Mal relativ neue und interessante zusätzliche Daten liefern können. Das ist sozusagen unsere Perspektive. Aber eben natürlich ist es für die Hochschulen, gerade wenn sie so wie die Uni Hannover etwas größer sind, natürlich durchaus auch interessant zu schauen, wie sieht es denn bei uns aus? Was sind bei uns vielleicht nochmal spezielle Problemlagen, die abweichen? Da bieten wir auch sozusagen Informationsmöglichkeiten über ein Datenportal, wo die Hochschule Zugriff drauf bekommt und dann eben gucken kann, wie steht sie zum Beispiel im Vergleich mit allen anderen Hochschulen da und dann eben auch überlegen kann, warum sind wir hier vielleicht besser, warum sind wir dort vielleicht schlechter und dann eben für sich auch Schlussfolgerungen daraus ziehen kann, wo müsste man vielleicht was anpacken, unter welchen Bedingungen kann man da vielleicht etwas verändern. Und das ist sozusagen natürlich der große Vorteil, den viele Hochschulen eben dann auch davon haben. Wie gesagt, insgesamt sind es inzwischen über 60 Hochschulen in Deutschland, die daran mitmachen. Und es sind vor allen Dingen, muss man auch sagen, viele größere Hochschulen mit dabei.
Genau, das ist natürlich ganz gut, weil die Daten durch NACAP natürlich auch die Daten ergänzen, die die Hochschulen ohnehin schon haben. Also die Hochschulen haben ja selber schon eine ganze Reihe an Daten auch vorhanden. Also in den Personalbüros liegen natürlich Daten von Promovierenden und Promovierten. Es gibt ja Prüfungsstatistiken, es gibt alle möglichen Daten, die zum Teil, das hat mir auch eben Unicon hat mir das gesagt, zusammengeführt werden können. Dafür steht ja Unicon auch, dass man einfach nochmal schauen kann an den Hochschulen auch, wie Daten wirklich gut genutzt werden können. Und die Frage auch beantwortet, warum eigentlich Daten auch genutzt werden. Aber du hast es schon angesprochen, der BUWIN ist ein ganz wichtiger Bericht, der, ich glaube, alle 2 Jahre rauskommt. Alle 4 Jahre sogar rauskommt. Und wo einfach natürlich dann deutlich wird, wie die Situation von NachwuchswissenschaftlerInnen in Deutschland aussieht.
Ja, und vor allen Dingen das sozusagen Lohnenswerte an NACAPS ist, dass wir halt viele Daten liefern, die man quasi über die Daten, die im Prozess an den Hochschulen während sozusagen der Aufnahme, Prüfung und so weiter dort erhoben werden, zwar vorhanden sind, aber eben ja sehr eingeschränkt sind. Das heißt, man weiß möglicherweise das Alter der Leute, man weiß das Geschlecht, vielleicht weiß man auch noch was über die Beschäftigungssituation, aber häufig weiß man zum Beispiel nichts mehr über die private Familiensituation. Man weiß zum Beispiel auch nichts darüber, welche Einstellungen die Leute haben, also mit welchen Motiven sie zum Beispiel reingegangen sind in die Promotion, welche Karriereabsichten sie verfolgen. Und das sind alles Informationen, die wir dann erheben und die natürlich im Zusammenspiel dann nochmal besonders interessant und wertvoll sein können, weil man so eben auch genauer untersuchen kann, ja, welche Leute wollen zum Beispiel in der Wissenschaft verbleiben, wer möchte aussteigen. Was sind vielleicht sozusagen auch nochmal spezifische Problemlagen von bestimmten Gruppen, also Promovierende mit Migrationshintergrund zum Beispiel oder Promovierende mit Kind. Wie ist da die Zufriedenheit mit der Betreuung? Das sind natürlich alles Informationen, die man jetzt nicht aus diesen sogenannten prozessproduzierten Daten innerhalb der Verwaltungsprozesse abgebildet bekommt, sondern da kommen wir halt ins Spiel. Und wenn man diese Daten sinnvoll zusammen nutzt, dann gibt sich natürlich nochmal ein deutlicher Mehrwert. Also das eine sozusagen kann sehr gut mit dem anderen zusammen funktionieren.
Genau, man kann natürlich auch Verläufe nachzeichnen. Das macht ja wirklich auch den großen Mehrwert aus. Also eben vielleicht auch solche Motive wie, will man nach der Promotion noch weitergehen in der Wissenschaft? Das kann sich ja am Ende der Promotion ganz anders auch darstellen.
Das verändert sich, ja. Genau. Also es gibt Leute, die kommen halt rein in die Promotion und sagen, ich möchte gerne in der Wissenschaft bleiben, stellen dann irgendwann fest, das Ganze ist eigentlich nichts für mich, aus welchem Grund auch immer. Da gibt es ja ganz verschiedene sozusagen Argumente dagegen und umgekehrt, den Fall gibt es natürlich auch. Solche Dinge verändern sich und unter welchen Umständen verändert sich das möglicherweise? Also was sind Faktoren dafür, dass Leute sagen, ja, Wissenschaft ist auf einmal doch was für mich oder eben nicht mehr für mich? Das ist so ein Aspekt, den man da natürlich irgendwie in den Blick nehmen kann. Man kann in den Blick nehmen und sagen, wie verändert sich die Zufriedenheit mit der Betreuung und warum? Also was sind da vielleicht auch Veränderungen, die man da beobachtet? Hat sich da ein Betreuerwechsel ergeben? Hat sich da möglicherweise im privaten Umfeld was ergeben? Hat sich da möglicherweise bei der Finanzierung irgendwas verändert? Das können alles Faktoren sein oder gesundheitliche Veränderungen, die natürlich eben da mit reinspielen. Und das ist halt das Spannende und Interessante, wo wir dann quasi mit diesem längsschnittlichen Ansatz, also diesen mehreren Beobachtungen, eben genauer reingucken können und sagen können, naja, also ne, solche Veränderungen kommen möglicherweise durch irgendetwas anderes zustande und hat jetzt nicht immer mit dem zu tun, was man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Also vielleicht wollen Leute ja auch gar nicht aus der Wissenschaft aussteigen oder nicht mehr bleiben aufgrund der Ich-bin-Hanna-Debatte, sondern weil sie möglicherweise irgendwie private Lebensumstände entwickelt haben, die das sozusagen sehr viel schwieriger machen.
Wie lang ist denn eigentlich diese Befragung geplant, also der immer gleichen Person, bis die Personen irgendwann sagen, sie machen nicht mehr mit? Oder wie ist es angelegt?
Ja, also ich sag mal, im Idealfall wollen wir diese Leute schon 10 bis 15 Jahre verfolgen, um eben zu gucken, wie ist der Promotionsverlauf und quasi auch der Karriereverlauf danach. Nun gibt es etwas, was man in der empirischen Sozialforschung Panel-Mortalität nennt. Das ist ein sehr technischer Begriff, der bedeutet aber, Leute machen irgendwann aus irgendwelchen Gründen entweder gar nicht mehr mit und fallen ganz aus oder fallen auch mehrere Male aus und kehren dann wieder zurück. Und dann muss man eben natürlich auch gucken, wie man damit umgeht. Und das ist so sozusagen natürlich eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen, unsere Befragten quasi bei der Stange zu halten, das so interessant zu machen, also die Befragung A auszufüllen, aber eben auch selber von den Ergebnissen ein bisschen zu profitieren, dass die Leute halt sagen, ja, ich mache da gerne mit und ich bin auch beim nächsten Mal gerne bereit und investiere halt einmal im Jahr diese ungefähr 20 Minuten Befragungszeit, also das variiert je nach individueller Lebenslage, aber so 20, vielleicht 30 Minuten Befragungszeit einmal im Jahr, weil ich vielleicht selber was über mich lerne, weil ich aber hinterher auch ein paar Informationen bekomme, die ich vielleicht vorher noch nicht wusste. Und weil auch andere davon natürlich profitieren, die vielleicht noch früher unterwegs sind und ganz zu Beginn zum Beispiel ihrer Promotion stehen. Das ist sozusagen eine der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, wo wir auch gucken müssen, wie das Ganze läuft und funktioniert. Aber dafür wollen wir unter anderem dann eben auch nochmal ansetzen und eine neue Promovierten-Kohorte zum Beispiel auch befragen. Also nicht nur Promovierende, die frisch reinkommen, werden kontaktiert, sondern wir wollen halt gerne zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal quasi auffrischen und gucken, dass wir Leute dazugewinnen oder wieder zurückgewinnen, die halt dann irgendwann am Ende sind und die Promotion abgeschlossen haben.
Genau, da hätte ich auch nachgefragt. Also soweit ich das gesehen habe, es gibt ja schon diese Panelstudie Karrierenpromovierter. Und soweit ich weiß, ist ja im nächsten Jahr auch tatsächlich im Rahmen von NACAPS eine eigene Promoviertenbefragung geplant. Was ist da genau geplant? Was werden dann da die Inhalte der Befragung sein?
Also genau das wird im nächsten Jahr stattfinden. Die erste Kohorte haben wir schon 2014 befragt. Also die ist jetzt quasi gerade in der Befragungszeit und das ist die 9. Welle, also jährlich eine Befragung findet dort statt. Und dann haben wir im nächsten Jahr hoffentlich, das werden wir auch schaffen, die 10 Jahre voll und dann kann man halt sehr schön lange eben entsprechend beobachten und die Themen, die wir jetzt adressiert haben beim letzten Mal und dieses Mal auch wieder vieles davon adressieren werden, sind natürlich insbesondere die Karriereverläufe, also zu schauen, wie entwickeln sich so berufliche Entwicklungen. Da kommen natürlich dann aber auch die privaten Entwicklungen mit rein. Also Familiengründung zum Beispiel ist ein Thema. Ein ganz interessanter Befund, den ich damals so nicht erwartet hatte, war, dass auch in dieser sehr hochqualifizierten Gruppe und wo man ja denken könnte, das ist vielleicht in gewisser Weise auch eine, ja, so Avantgarde ist ein sehr hochgegriffener Begriff, aber sozusagen schon so ein bisschen fortschrittlich moderner denkende Menschen, dass auch in dieser Gruppe quasi sehr traditionelle Rollenteilungen wieder da sind, wenn die Kinder kommen. Also es sind auch wieder die Frauen, die in Elternzeit gehen, die Erwerbspausen machen, die Männer ganz selten und meistens auch nur kurz. Also da finden wir die gleichen Muster wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Und da war ich so ein bisschen überrascht gewesen, ehrlich gesagt, als wir das entdeckt haben. Das sind zum Beispiel natürlich auch Punkte, die wir dann mit adressieren. Wir schauen nochmal rückblickend auf die Promotionsphase, wie wird die quasi jetzt auch eingeschätzt und bewertet. Das ist natürlich auch ein Punkt, wobei man immer dazu sagen muss, da habe ich ja nur die Erfolgreichen. Also ich kriege ja nicht diejenigen, die irgendwie unterwegs Probleme haben und abbrechen oder so. Aber natürlich gucken wir da auch da nochmal rückblickend, wie ist es so gelaufen, unter welchen Umständen haben die Leute promoviert. Also auch da ist es wieder eine relativ bunte Palette an Themen, wobei da ganz klar natürlich die Werdegänge und die berufliche Entwicklung, egal ob jetzt innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft, schon auch mit im Fokus steht, weil das ist natürlich das, wo auch große Informationsbedarfe bestehen. Also als wir das 2014 angefangen haben, da war es die erste Studie seit über 15 Jahren, die überhaupt mal Karrierewege von Promovierten in den Blick genommen hat und die damalige Studie, die davor existierte, die hat quasi ganz, ganz wenig Fächer nur untersucht. Und wir waren quasi die Ersten in Deutschland, die jetzt mal die ganze Bandbreite untersuchen konnten und auch sagen konnte, also in geisteswissenschaftlichen Fächern entwickelt sich das halt anders als in naturwissenschaftlichen Fächern oder in ingenieurwissenschaftlichen Fächern und so weiter und so fort. Also da waren wir sozusagen die Ersten in Deutschland, die das überhaupt sozusagen mal auf einem breite Basis gestellt haben und eben auch sagen konnten, naja, es gibt halt natürlich unterschiedliche berufliche Entwicklungen, auch in Abhängigkeit vom Fach. Und die halt in den Blick zu nehmen, da waren wir auch so mit die Ersten.
Wie geht's denn aktuell jungen Forschenden? Also bestätigen sich viele Befunde, die in der Ich bin Hanna-Debatte ja so kundgetan werden, also mit kurzen Vertragslaufzeiten, zum Teil prekären Anstellungen? Oder wie ist die Zufriedenheit?
Also teils, teils. Die Vertragslaufzeiten, das ist ganz interessant, die sind im Schnitt bei über 20 Monaten. Wir haben allerdings eben auch viele Leute, die kurzlaufende Verträge haben. Also im Schnitt bedeutet ja eben, es gibt Leute, die deutlich mehr und deutlich weniger haben. Und das ist eigentlich so einer der Punkte, der ganz interessant dabei ist. Und es gibt natürlich diese Phänomene, gar keine Frage. Und es gibt sie auch gar nicht so selten. Also das sind nicht nur Einzelfälle, sondern das sind schon häufig 10-15%, die halt auch Verträge haben, die unter einem Jahr laufen zum Beispiel. Oder teilweise noch kürzer, ein halbes Jahr oder so. Und das sind natürlich Problemlagen. Wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, weil kurz laufende Verträge können manchmal auch Überbrückungen zwischen zwei anderen Verträgen sein. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und eigentlich genauer hinschauen, worüber reden wir jetzt gerade. Weil ein 3-Monats-Vertrag kann auch was Gutes sein im Zweifelsfall, weil er Arbeitslosigkeit vermeidet. Aber sozusagen, wie geht es den Leuten? Da müssen wir schon feststellen, die allermeisten sind zufrieden. Sowohl mit ihrer Promotionsbetreuung als auch mit ihrer finanziellen Lage. So insgesamt läuft es dann doch durchaus gut. Also so 70-75% sagen eben, ja, ich bin zufrieden mit meiner Betreuung oder sehr zufrieden. Viele in dem Bereich sagen halt auch, ja, meine Finanzierung stimmt. Also es passt sozusagen für viele Leute dann offensichtlich auch relativ gut. Aber es gibt eben auch eine Gruppe, wo sich die Probleme eben entsprechend häufen, wegen kurzlaufender Verträge, wegen einer schlechten Finanzierungssituation, wegen einer schlechten Betreuungssituation, die halt irgendwie hakt, wo es nicht so funktioniert, weil der Betreuer oder die Betreuerin halt sehr abwartend agiert und eigentlich kaum Unterstützung gibt und quasi auch kaum irgendwie Hilfestellung leistet. Und das ist sozusagen natürlich genau die Gruppe, die im Fokus steht und wo wir natürlich auch immer wieder gucken müssen, wie können wir da auch entsprechend was tun, um die Situation zu verbessern. Also von daher im Großen und Ganzen ein durchaus zufriedenstellendes Bild, aber eben auch durchaus mit Schatten.
Gut, das ist zumindest eine gute, differenzierte Antwort. Wie ist das denn, also das DZHW genau liefert für den BUWIN-Daten, ist das DZHW mit NACAPS auch in diesen Stakeholder-Prozess um die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes eingebunden oder war eingebunden?
Also nicht direkt. Mhm. Also wir sind ja kein Stakeholder in dem Sinne, dass wir quasi irgendwelche Interessengruppen vertreten oder selber eine Interessensgruppe sind oder so etwas. Wir sehen uns da schon sozusagen insbesondere als jemand, der quasi Informationen liefert, eine Einrichtung, die halt sich darum kümmert, dass die Debatte einfach auch ein Stück weit versachlicht wird mit solchen Informationen, wie wir sie in diesem von dir angesprochenen DZHW-Brief zu Ich bin Hanna gemacht haben, um einfach quasi ja auch eher so ein paar Fehleinschätzungen, die auf beiden Seiten existieren, muss man auch dazu sagen, einfach mal mit in den Blick zu nehmen. Also aus meiner Sicht stimmt es ja nicht, dass wir da gar kein Problem haben in diesem ganzen Diskurs, aber es stimmt aus meiner Sicht eben auch nicht, dass wir sozusagen ein über alle breit gelagertes Problem hätten, wo wir jetzt sagen müssten, da müssen wir alles sozusagen irgendwie in Frage stellen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir dann eben ins Spiel kommen können und sagen können, bei den Vertragslaufzeiten gibt es halt eben auch Gruppen, wo es entsprechend lange Vertragslaufzeiten gibt. Es gibt genügend oder relativ viele Leute, die eine gute Finanzierungssituation haben. Und da eben auch zu sagen, also wir haben Bereiche, wo es halt auch läuft, ist halt genauso unsere Aufgabe, wie zu sagen, da läuft es nicht. Aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwie sozusagen mit einem bestimmten Interesse da reingehen in diese Debatte und sagen, wir wollen, dass die Vertragslaufzeiten irgendwie freigestaltet werden können und kurz sein können, sondern wir zeigen halt auf, so ist es. Wir zeigen im Zweifelsfall auch auf, da müsste was getan werden. In diesem DZHW-Brief hatten wir die Finanzierungssituation mit angesprochen und ganz interessant war, so alles, was so unter 60-65% Finanzierungsvolumen war, da fing es immer an, dass die Leute gesagt haben, ich habe Probleme mit meiner Finanzierung. Also das wäre so ein Hinweis, den wir halt liefern könnten, wo wir sagen könnten, also eigentlich ist eine Zweidrittelstelle mehr oder weniger so die Untergrenze. Danach wird es halt immer schwierig mit der Finanzierung. Und das wären so die Impulse, die wir reingeben wollen in diese Debatte, um dann eben deutlich zu machen, wo man vielleicht handeln sollte. Sind da quasi natürlich nicht immer ein hundertprozentig neutraler Akteur, das kann man irgendwie eigentlich nie so richtig sein, aber wir geraten halt, wenn wir Dinge sagen, auch häufiger mal zwischen die Fronten, weil die einen uns instrumentalisieren wollen und die anderen uns instrumentalisieren wollen und wir eigentlich immer dazwischen stehen und sagen, naja, wir schauen uns einfach die Daten an und sagen dann sozusagen, wie es ist und was man eben daraus für Schlussfolgerungen ziehen könnte, mit dieser Zweidrittelstelle habe ich ja zum Beispiel gerade was gesagt, aber das war's dann.
Ja, aber ich finde das ein wichtiger Impuls und das verdeutlicht, glaube ich, auch schon die Bedeutung von NACAPS. Also auch vielleicht auch für die Zuhörenden, also auch der vielleicht sogar der Aufruf, sich daran gerne zu beteiligen.
Unbedingt.
Also, genau. weil das, glaube ich, wirklich, das liefert einfach die Daten und welche solche Impulse daraus gezogen werden können, also solche Schlussfolgerungen, die dann wiederum wieder in solche Debatten und vielleicht mögliche Reformen, wir wissen es ja noch nicht, aber irgendwie mündet, dann ist das doch prima.
Ja, das ist auch immer sozusagen unser Anspruch gewesen und mein persönlicher Anspruch auch immer gewesen. Das war auch einer der Gründe, warum ich gerne damals nach Hannover gekommen bin ans Institut, weil das für mich quasi immer eine spannende Aufgabe war, sozusagen immer so im Feld zwischen einerseits Forschung und andererseits quasi auch immer ein Stück Politikberatung. Also es war immer irgendwie klar, man kann mit diesen Ergebnissen, die wir dort produzieren, halt auch was machen, wenn man dann möchte. Mhm. Und das war eigentlich immer eine sehr, sehr spannende und interessante Aufgabe. Und ich hoffe, dass das viele da draußen jetzt genauso sehen und sagen, ja, also da machen wir auf jeden Fall gerne mit bei den Befragungen, weil wir halt erkennen, dass es durchaus einen Sinn hat, Und sozusagen zumindest, natürlich wird nicht immer unmittelbar eine Schlussfolgerung daraus gezogen, also nicht nur, weil wir sagen, Zweidrittelstellen wären halt irgendwie eigentlich so die Untergrenze, wird nicht automatisch eine Zweidrittelstelle draus gemacht überall, das ist auch klar. Da kommt man nicht mehr so schnell dran vorbei im politischen Diskurs dann, ne? Und das ist sozusagen der Punkt, wo vielleicht dann auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vielleicht dann auch sagen, ja, okay, das lohnt sich, beim nächsten Mal bin ich mit dabei, weil auch wenn ich sozusagen nur eine einzelne Person bin, genau die Masse macht es, wenn da genügend sich beteiligen, um dann eben auch wirklich aussagekräftig zu sein und auch zuverlässig zu sein. Und dadurch gewinnen wir dann eben auch an Glaubwürdigkeit natürlich.
Genau, wenn sich jetzt konkret von den Zuhörern jemand interessiert und da mitmachen möchte, wie würde das laufen?
Wir haben da schon etwas strengere Kriterien, weil wir quasi immer definieren, wer quasi eingeladen werden soll. Also an den Hochschulen ist es üblicherweise so, wir sind jetzt schon eine Weile im Betrieb, dass wir alle 2 Jahre eine neue Befragungsrunde starten mit neu Promovierenden, also neu eingeschriebenen Promovierenden und dann halt die von ihrer Hochschule kontaktiert werden. Und wenn man nicht kontaktiert wird, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich nur einen Grund, nämlich die Hochschule ist noch nicht dabei. Also das gibt es ja, ich habe es ja gerade gesagt, über 60 Hochschulen sind es. Wir haben deutschlandweit etwas über 150 promotionsberechtigte Hochschulen. Darunter sind halt auch viele kleine. Ich hatte es ja schon gesagt, die großen sind doch sehr, sehr viele mit dabei. Aber dann müsste man sich eher quasi an die Hochschule wenden und sagen, wie sieht es denn aus? Ich habe gehört, da gibt es dieses tolle Projekt, wo wir quasi sowohl für uns an der Institution vor Ort als auch eben deutschlandweit durchaus was lernen können, wollen wir da nicht mitmachen. Und wir stehen da sozusagen immer gerne unterstützend beiseite, beraten, informieren natürlich über das, was wir machen. Und wenn es dann um die Einladung geht, unterstützen wir die Hochschulen ja auch sehr konkret mit sozusagen den Anschreiben, die wir da irgendwie vorbereitet haben und Vorlagen, wie man das Ganze organisiert und so. Aber wenn jemand sozusagen noch nicht dabei ist, dann liegt es im Regelfall daran, dass die Hochschule noch nicht mitmacht. Mhm. Kann natürlich immer mal passieren, dass irgendjemand von der Hochschule auch nicht kontaktiert wird, weil er oder sie da möglicherweise noch nicht irgendwie registriert ist oder so etwas. Das kann natürlich auch immer mal ein Grund sein, aber viel mehr fällt mir eigentlich auch gar nicht ab.
Und dann hätte ich doch noch eine letzte Frage, und zwar, wenn dann nächstes Jahr auch wieder die Promoviertenbefragung dann startet. Promovierte sind ja doch immer noch ein weites Feld. Es gibt von Unicon ja eine ganz große Definition, also sind alle WissenschaftlerInnen unterhalb der Professur sozusagen. Da fällt dann auch die Juniorprofessur und die Tenure-Track-Professur und Inhaberinnen und Inhaber dann da rein. Wie läuft das dann? Also auch über die Hochschulen, die ja zum Teil Probleme haben, ihre Promovierten sozusagen wirklich auch an einer Stelle gebündelt zu erfassen.
Ja, dafür suchen wir halt den Ansatz zu verfolgen, dass wir das A über die Hochschule machen, B aber eben auch einen Jahrgang versuchen zu gewinnen. Also das heißt, es sind dann Leute, die quasi innerhalb eines definierten Zeitraums, nämlich eines Jahres, quasi ihren Abschluss erworben haben und dann kontaktiert werden. Das hat auch immer den großen Vorteil, dass wir natürlich auch gucken können, wie ist die Berufseinbindung unter vergleichbaren Situationen, also Gegebenheiten. Also Konjunktur verändert sich. Und da ist es natürlich immer schwierig, sozusagen Leute zu vergleichen, die vor, ich sag mal, 3-4 Jahren abgeschlossen haben, vielleicht noch vor Corona abgeschlossen haben oder vom Ukraine-Krieg oder so, und die jetzt abschließen. Und da versuchen wir quasi deswegen, das auch auf eine Kohorte zu beschränken. Dann haben wir eine sehr, sehr vergleichbare Gruppe und können da natürlich eben auch entsprechend schauen, wie entwickeln die sich beruflich weiter. Und das ist sozusagen unser Ansatz. Wir wollen nicht alle Promovierten, die an einer Hochschule sind, dort befragen, sondern quasi alle Promovierten, die innerhalb eines definierten Zeitraums, nämlich innerhalb eines Jahres, ihren Abschluss, also ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen haben an einer Hochschule. Und das ist sozusagen ein etwas anderer Ansatz. Unicon versucht ja immer quasi die Postdocs irgendwie zu fassen, also werden ja immer Postdocs genannt, und dann zu gucken, wen haben wir da eigentlich. Und die sind natürlich in total unterschiedlichen Karrierephasen und Lebenslagen. Und da versuchen wir halt quasi eine sehr viel homogenere Gruppe zu kriegen, um dann eben besser beobachten zu können, was sind da die Entwicklungen. Und auch da verfolgen wir wieder im Zeitverlauf. Also auch das ist eine Panelstudie mit mehrmaligen Erhebungen. jedes Jahr wieder eine Befragung. Und dann können wir halt eben dann natürlich schon gucken, also ne, wie entwickeln sich Karrieren innerhalb der Wissenschaft, wann droppen die Leute da irgendwann raus, weil auch das gibt es natürlich. Wie entwickeln sich die privaten Situationen, die Familienverhältnisse, wer steigt auf, wer erreicht irgendwann Spitzengehälter und so weiter und so fort. Das sind dann alles die Punkte, die gucken wir uns dann an, aber eben unter einer sehr kontrollierten Gruppe logischerweise.
Okay, ich bin ziemlich gespannt auf die Daten, weil mich das natürlich auch interessiert, auch mit Blick auf die Zielgruppe auch unseres Podcasts und unserer Tätigkeiten hier an der Graduiertenakademie. Also wirklich da zu gucken, was Postdocs umtreibt in dieser Postpromotionsphase und wann welche Stellen da bekleidet werden. Da bin ich wirklich gespannt auf die Daten. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt unserer Folge.
Das ging schnell.
Das ging schnell. Ich hoffe, den Zuhörenden sind jetzt vielleicht irgendwie angestachelt und beteiligen sich an NACAPS oder klopfen mal in der eigenen Hochschule an. Genau, die Uni Hannover macht auch mit und da berichten wir auch gerne vielleicht mal über Daten, wenn die dann zur Verfügung stehen und wir stehen ja auch mit euch da in Kontakt. Ja. Genau, ganz herzlichen Dank dir, Kolja.
Ja, danke gleichfalls.
Danke den Zuhörenden und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfrau.